Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Ich freue mich heute auf das Thema, weil es gibt sehr viel drüber zu lesen, man hört sehr viel drüber, es gibt sehr viel gesundes Halbwissen. Und ich habe heute eine ganz besondere Gesprächspartnerin, die sich mit dem Thema quasi in doppelter Hinsicht auskennt. Was das genau bedeutet, klären wir gleich. Ich freue mich erstmal auf Claire. Sie lebt in Dänemark, lebt mit 3 Kindern und einem Mann zusammen und unser Thema heute ist ADHS.
Ich freue mich auch. Danke, Nicole.
Okay, dann lass uns von Anfang anfangen. Also wie ist ADHS quasi in euer Leben gekommen? Wie habt ihr gemerkt, dass mit einem eurer Kinder, sagen wir mal ganz platt, etwas nicht stimmt?
Also in mein Leben gekommen ist ADHS schon vor einigen Jahren, weil mein Sohn, der heute 9 ist, vor ungefähr 3 Jahren diagnostiziert worden ist mit ADHS. Hier in Dänemark ist das System relativ weit, finde ich, was das angeht. Und ja, eigentlich seit seiner Geburt war klar, da ist irgendwie was anders. Also die Geschichte mit Maunus ist eigentlich, dass es von Anfang an richtig, richtig hart war. Es war schwierig mit dem Schlafen. Er hat die ganze Zeit Körperkontakt gebraucht. Er hat viel geschrien am Anfang. Es war schwierig mit dem Stillen. Er wollte immer bei uns sein. Ich konnte ganz deutlich Unterschiede merken zu vielen anderen Müttern. Eigentlich schon damals in der Elternzeit. Es war eine unheimlich harte Elternzeit oder Mutterschutz, sagt man, glaube ich, in Deutschland. Ne? Und dann ging es eigentlich so weiter, Krippe, Kindergarten, sehr schwierig ihn abzugeben, großes Geschrei, viele Konflikte, viel Weinerei, wenn ich ihn abgegeben habe. Wenn wir ihn holen wollten, wollte er nicht mit nach Hause kommen. Das sind diese Wechsel, die Kinder mit ADHS nicht so gut vertragen. Ne? Und es wurde immer gesagt, also alle haben ihn geliebt, er ist ein charmantes Kind, er hat das Soziale auf seiner Seite, aber wow, der ist ganz schön wild und der hat ja richtig Knöf sozusagen. Manus glaubt, dass er in der Luft sitzen kann, haben die im Kindergarten immer gesagt, mit einem Lächeln, aber es war halt irgendwie deutlich, da ist irgendwas. Ne?
Gab es mal so einen Moment bei euch jetzt irgendwie als Eltern, wo ihr schon vorher mal den Verdacht geäußert habt, es könnte ADHS sein, man macht sich erstmal so ein paar Gedanken, recherchiert vielleicht selbst, war das bei euch auch so?
Also mein Mann ist Lehrer und arbeitet pädagogisch mit Kindern, die Schwierigkeiten haben und betreut die pädagogisch. Und der hat diesen Verdacht schon sehr früh geäußert. Ich hingegen hatte sehr große, wie sagt man, Aversion. Ich habe wirklich dicht gemacht. Mein Kind hat nicht ADHS. Ich musste sofort an diese Supernanny denken. Kennst du noch diese alten Programme? Diese schrecklichen Kinder, weißt du, die Wände hochgekrabbelt sind. Und mein Kind hat auf keinen Fall ADHS. Und das hat wirklich lange habe ich gebraucht und viel Arbeit auch für mich so mental, um diese Barrieren für mich so runterzubrechen, was ADHS eigentlich ist und was es bedeutet, bis ich offen war für den nächsten Schritt. Aber dann war es auch eigentlich so ganz klar. Ne? Und dann haben wir halt hier, also das läuft ja auch nicht von alleine, hier im System, da muss man halt auch Druck machen, ne? Obwohl das ein sehr gutes System ist, wenn Kinder mit irgendwas diagnostiziert sind. Aber da mussten wir auch erst eine intensive Zusammenarbeit mit Arzt, Schule, der Kommune hier machen, um so weit zu kommen mit ihm.
Hat euer Kind was gemerkt? Hat euer Sohn was gemerkt? Wusste er oder kannst du dich an Situationen erinnern, wo er gespürt hat oder mal gesagt hat, dass irgendwie er sich auch anders findet oder so?
Maunus hat schon immer gemerkt, dass da was ist. Und das ist ja die Sache mit ADHS und Kindern mit ADHS, dass die halt einfach auch sehr früh schon merken, ich bin irgendwie anders. als die anderen. Entweder fällt man auf, weil man vielleicht sehr impulsiv ist oder so, wie sagt man, outgoing, so outburst, weißt du, anderen Kindern irgendwie zu nahe kommt, über die Füße tritt, so, ne? Man wird häufig als zu viel empfunden. Also man füllt zu viel Platz aus, auf irgendeine Art und Weise, ne? Und das merken Kinder schon ganz, ganz früh, wenn andere Menschen, du bist mir irgendwie ein bisschen too much, so, ne? Also das war jetzt keine Riesenüberraschung für ihn. Und wir haben immer ganz vorsichtig und kindergerecht und offen mit ihm gesprochen, dass, ja, du weißt ja, einige Dinge sind ein bisschen schwierig für dich und wir wollen dir gerne helfen. Und wir haben die Berührungsängste einfach zur Seite gelegt und haben auf Kinderniveau immer offen mit ihm darüber gesprochen. Ja. Was gut war für ihn, ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade dieser Schritt wirklich schwierig ist für viele Eltern, weil spätestens dann gestehst du dir offiziell ein, dass was in deiner Familie, in dem Heiligtum sozusagen nicht stimmt. Wie war es für euch, als ihr dann irgendwie mit Erziehern oder Ärzten oder Psychologen oder so gesprochen habt? Wie ging es euch damit?
Also hier wird man ja in der Kinderpsychiatrie muss man sein, um das zu machen. Und das sind die besten Spezialisten in Dänemark in dem Bereich. Also wir hatten erstmal großes Vertrauen, dass die auch die richtige Diagnose finden, waren auch offen für andere Diagnosen im Spektrum. Aber ich hatte so die Einstellung, also ich möchte eigentlich, dass er diese Diagnose kriegt, mehr oder weniger. Ich hoffe auf ein klares Bild, weil wenn du weißt, was los ist, kannst du damit arbeiten. Und als sie uns dann, also es ist ja ein langer Prozess, ne? Du kannst ja nicht ADHD, kannst du nicht, du kannst keine Blutproben nehmen, du kannst dein Gehirn nicht scannen, also du kannst nicht den Körper irgendwie checken in dem Sinne, ob da was ist. Es ist eine Sache, ein chemischer Prozess, der im Gehirn passiert oder fehlt. Und es ist mehr so eine Verhaltensbeobachtung von Seiten der Schule, der Eltern und der Ärzte, um herauszufinden, ob dieses Kind eben davon betroffen ist. Und als wir dann das Ergebnis bekommen haben, waren wir total erleichtert. Wir waren echt froh, jetzt zu wissen, was los ist und wie man damit, was wir machen können, wie wir ihm helfen können. Weil einfach viel zu viele Kinder keine Hilfe bekommen. Und so durchrutschen, ne? Und das kann halt echt schlimme, schlimme Konsequenzen haben für die Kinder, wenn sie etwas älter werden.
Was ist euch dann konkret empfohlen worden von den Ärzten? Es gibt ja gerade zu Medizin bei Kindern und Medikamente, jetzt Ritalin zum Beispiel, verschiedene Meinungen, auch ziemlich extreme Meinungen. Wie war es bei euch?
Ja, also die Ärzte haben Medizin empfohlen. Und da fängt man ja in der Regel bei Kindern an das heißt Methylphenidat, das ist mehr so bekannt unter dem Namen Ritalin, obwohl das die Marke ist, die das macht, aber der Stoff heißt Methylphenidat. Und das ist ein Stoff, der dir das gibt, was im Gehirn fehlt. Menschen mit ADHS fehlt Dopamin im Gehirn. Dopamin hilft dir unter anderem Freude zu empfinden. Also dir fehlt im Grunde, das ist jetzt schwierig zu erklären für mich auf Deutsch. Dieser Stoff oder die Medizin hilft dir runterzukommen und zu fokussieren. Der Dopamin hilft dir, dich auf Aufgaben zu konzentrieren und dich mit Dingen zu beschäftigen, die dich nicht interessieren. ADHS ist eine Diagnose, die macht, dass du sehr gut in etwas sein kannst, was du interessant findest, für das du brennst, aber alles, was nur ein bisschen weniger interessant ist, also Schulaufgaben, Mathe, was weiß ich, das ist das Schlimmste in der Welt. Weißt du? Also zum Beispiel, unser Kind ist sprachlich begabt, das heißt Englisch und Dänisch fällt ihm super leicht, auch Deutsch jetzt mittlerweile, er kann super gut zeichnen, kreativ und so weiter, aber Mathe, uff. Und das ist dann wirklich, das ist so wirklich, geht gar nicht, ne? Und das Dopamin hilft dir auch Dinge zu machen oder gut zu finden, zu Ende zu bringen, die nicht dein Interesse fangen.
Wie hat sich das Leben von Maunus und auch euer Alltag dann mit der Medikamente verändert.
Das ist ja ein Prozess, du fängst ja nicht direkt mit der richtigen Dosis an, man muss sich ja erst dran gewöhnen, also man fängt mit sehr geringen Dosen an, um auch zu gucken. Es gibt ja nun mal Nebenwirkungen, also zum Beispiel Übelkeit oder man hat nicht mehr so einen Appetit, was ja bei Kindern sehr wichtig ist, dass sie weiterhin gut essen. Aber nach kurzer Zeit hat Maunus ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er merkt, wie ihm das hilft. Die Medizin. Also er hat zu seinem Papa gesagt, wow, Papa, ich kann das richtig merken. Alles ist irgendwie so von 180 auf 100. So einmal alles fährt runter. Er kann die Dinge klarer sehen, erkennen, einordnen, in Kästen einordnen. Man muss sich vorstellen, ADHS, das ist wie, du hast ein Gehirn, das ist wie ein Ferrari. Bumm. Weiß nicht, wie viel PS so ein Ding hat, aber ist auf jeden Fall verdammt schnell, ne? Und am liebsten fährt es auf einer Autobahn, die 10 Fahrbahnen hat, ne? Also es geht wirklich immer schnell, 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 Tempo, Tempo, Tempo. Du hast aber kein Ferrari Bremsen. Du hast, wenn du Glück hast, hast du Fahrradbremsen, ja? Was nicht so gut ist mit dem Ferrari. Und diese Medizin hilft ja einfach, das zu justieren, ein bisschen runterzukommen. Es ist nur wichtig zu sagen, die Medizin ist vielleicht nur 20%. Das ist nur, wenn du ADHS als Eisberg siehst, ja. Es nimmt ja nur the top of it, also die Spitze, ja. Also du wirst ja nicht kuriert von der Medizin. Es hilft dir ein bisschen runterzukommen, die Dinge besser einzuordnen. Und ich sag mal, dich sozial akzeptabel zu verhalten, weil wir leben ja in einer Welt, die gemacht ist für neurotypische Menschen, wie man sagt. Wenn man ADHS hat oder eine andere Diagnose, wenn das Gehirn ein bisschen anders ist, dann ist man neurodivers. Ja? Unsere Welt, unsere Gesellschaft ist aber so eingerichtet für neurotypische Menschen. Und die Medizin hilft Menschen mit ADHS einfach ein bisschen besser in unserer Gesellschaft, in unserer Welt mit dabei sein zu können. Ne? Ein gutes Leben zu haben. Aber es ist nur ein kleiner Teil davon.
Wie wichtig war dieser Schritt letztendlich für euch, für euer Leben?
Also ich sag mal so, es ist, als ob wir mit Maunus an einem, du weißt, sein Lebensweg, ja, und dann kamen wir an so eine Gabelung, rechts oder links, ja. Rechts ein Leben, in das ich als Mutter ungerne reingucken möchte, ja, mit vielen Herausforderungen, Schwierigkeiten im Leben, vielleicht sogar Abhängigkeit oder so, ja. Ein Leben, wo man vielleicht irgendwann in eine Depression verfällt oder Angstzustände gekriegt, nicht mehr in die Schule geht, keine Freunde hat sozial. Also um das jetzt mal ganz schwarz zu malen, das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber das sind die Dinge, die einfach auf Kinder warten können, wenn man das nicht handelt, diese Diagnose. Ja. Und ich habe einfach das Gefühl, hey, wir haben den anderen Weg genommen, Gott sei Dank. Ja. Und es ist richtig, richtig hart. Ich möchte das nicht rosa-rot malen oder so. Ja. Das hier fordert unsere Familie jeden Tag 100% heraus. Das ist richtig, richtig harte Arbeit für uns alle. Und also Familien mit Kindern mit ADHS, da ist die Scheidungsrate ja zum Beispiel auch höher. Ja. Also das ist wirklich hart. Das ist hart für die Geschwisterkinder, weil sehr viel Fokus halt auf dieses Kind ist. Wir haben halt den anderen Weg genommen und ich sehe wirklich, wie er sich in der Schule super gut zurechtgefunden hat. Er ist halt schulisch, fachlich, ist er altersgerecht unterwegs. Er macht so richtige Sprünge. Er hat mehr Ruhe im Körper, sich einfach auf die wesentlichen Dinge, die jetzt lebensentscheidend für ihn sind, für seine weitere Entwicklung zu konzentrieren. Und wir haben jede Menge Wissen einfach mitbekommen, aber auch uns selbst erarbeitet, wie wir ihm helfen können. Und das ist auch in der Zusammenarbeit natürlich mit Schule und Ärzten und so weiter. Aber es erfordert auch ein sehr großes, also dass man sich selber informiert und schlau macht über das Thema. Ne? Das wird einem nicht so hingelegt, ne? da muss man auch viel selber machen. Aber ich finde, also ich bin mir ganz sicher, wir haben den richtigen Weg gewählt für ihn und wir tun alles dafür, dass er trotz dieser Diagnose die besten Voraussetzungen mitkriegt, weil Struktur ist Alpha Omega. Ist das, wie sagt man auf Deutsch, das ABC oder für Kinder in dem Alter? Und ja, mit den ganzen anderen Dingen, die wir ihm bieten, Medizin, Struktur im Alltag, diese pädagogischen Hilfsmittel, glaube ich, dass wir das Beste für ihn tun, was wir als Eltern machen können.
Wow, dass du das, dass das für euch so gut gelaufen ist, also dass du das so als besonderen Schritt siehst, heißt ja auf jeden Fall, dass es für euch richtig gewesen sein muss. Du hast aber noch angedeutet, Struktur ist wichtig. Medizin ist nicht alles. Struktur ist wichtig. Also ein, ja, feste Gewohnheiten, feste Begebenheiten. Warum sind die wichtig?
Struktur ist so wichtig, weil wenn du ADHS hast, dann ist es wichtig für dich zu wissen, was passiert. Also diese Vorausschaubarkeit. Wie ich am Anfang erwähnt habe, diese Wechsel, Situationswechsel sind schwierig für Kinder und auch Erwachsene mit ADHS. Also von Heim in die Schule der Transfer, von Schule nach Hause der Transfer. Also immer wenn sich was verändert, ist es schwierig. Für uns sind zum Beispiel Wochenenden und Ferien, also ich finde es total schlimm. Ich bin kein großer Fan, weil der Alltag einfach, der sehr strukturiert bei uns ist, super gut läuft. Das heißt, wir stehen immer zur gleichen Zeit auf, wir haben die gleichen Abläufe am Tag, am Morgen, sodass er genau weiß, was passiert jeden Morgen. Wir fahren immer so ungefähr zur gleichen Zeit los und er weiß, was nachmittags passiert, wie seine Abende ablaufen. Also ich kann dir im Grunde sagen, der Dienstag in 3 Wochen, was ich um 17.15 Uhr mache, so ungefähr, ne? Ja. Aber das gibt ihm Ruhe, zu wissen, was passiert.
Warum macht ihr das an den Wochenenden und in den Ferien zum Beispiel nicht, wenn du sagst, dass das so wichtig ist? Ich meine, klar, es ist natürlich schön, auch einfach mal so ein Wochenende zu genießen und mal in den Tag hineinzuleben. Aber wenn Struktur halt wichtig ist und es euch dann erschwert, könnte man ja zum Beispiel so machen. Also mich erinnert das an unsere Corona-Ferien, als hier in Deutschland die Lockdowns waren und alles war zu, gar nichts war auf, nicht mal die Spielplätze, haben wir uns für die Schulferien halt einen Plan gemacht, was wir jeden Tag machen, also Activities und so, dass wir eben wussten, das findet statt und das ist der Plan für die Ferien.
Ja, da gibst du mir gerade einen richtig guten Tipp, muss ich sagen. weil das machen wir nicht, leider. Sollten wir vielleicht tun. Aber das hat ja auch, das hat ja auch einen guten Grund, auf den wir sicherlich gleich nochmal zu sprechen kommen. mir fällt es auch nicht immer so einfach, mein Leben durchzuplanen. Und also er hat jetzt mittlerweile ein Alter erreicht. Wir haben auch mit Piktogrammen und sowas gearbeitet, als er kleiner war, ne? Und das sind ja auch alles Sachen, die auch Kindern helfen, die keine Diagnose haben. Also Struktur und Vorausschaubarkeit hilft Kindern ja, ne? Nur für ihn ist es vielleicht extra wichtig gewesen. Jetzt ist er 9 Jahre alt, und hat ein ganz anderes mentales, also als Verständnis. Wir können mit ihm reden, wir können ihm Dinge erklären. Wir sind jetzt da, wo wir ihm einfach erzählen, was passiert. Also um so und so viel Uhr, so und so, und dann machen wir das. Also dass wir ihn sozusagen durch den Tag leiten. Aber auch, es ist ja wichtig, er muss ja klarkommen im Leben. Die Welt wird sich ja nicht nach den Neurodiversen sozusagen richten. Er muss gute Strategien entwickeln, um sich hier im Leben gut zu schlagen, ja. Und das beinhaltet ja auch, dass er akzeptieren muss, dass es unvorhersehbar auch manchmal sein kann, dass Dinge passieren, die nicht geplant sind, ja. Dass man auf einmal sagt, so, jetzt setzen wir uns alle ins Auto und machen das und das oder fahren raus, wir fahren in den Zoo oder wir müssen einkaufen. Das ist auch wichtig, dass er es mitbekommt. Es ist ja keine, ich sag mal, Behinderung in dem Sinne. Wir bereiten ihn aufs Leben vor mit dieser Diagnose. Und das ist halt eine Mischung aus Struktur, aber diese Unvorhersehbarkeit ist halt auch wichtig, dass er das lernt.
Ich hatte am Anfang ja schon gesagt, du bist so eine richtig super gute Gesprächspartnerin für das Thema ADHS im doppelten Sinne. Und da würde ich gerne fragen, also ADHS hat man herausgefunden, dass es auch vererbbar ist. Also dass wenn ein Kind ADHS hat, dass es eben vererbt sein kann von Vater oder Mutter. Habt ihr euch testen lassen, ob ihr auch ADHS habt, du und dein Mann?
Ja, mit dem Thema haben wir uns eigentlich schon so beschäftigt, seitdem Manus die Diagnose bekommen hat. Aber es, weißt du, wenn du selber nicht die Wände hochkrabbelst sozusagen und dich auch im Leben eigentlich ganz gut geschlagen hast, dann denkst du so, das kann irgendwie nicht sein. Ne? Aber wir haben halt immer offen darüber gesprochen und von der Seite von meinem Mann kann es definitiv nicht kommen. Das war eigentlich immer sehr, sehr offensichtlich. Ich sag mal so, da hat sich immer so eine kleine Flagge bei mir im Hinterkopf gemeldet, so the red flag, aber ich habe es halt echt ignoriert, weil das kann ja nicht sein. Ich bin super durch die Schule gekommen, ich habe einen Uni-Abschluss, ich habe Freunde. Ich habe ein gutes Leben, so. Ich habe einen guten Job. Da war nichts, was irgendwie so darauf hingewiesen hat. Ich habe auch mal so einen Online-Test gemacht. Da habe ich keine Punkte gescored, sozusagen. Ne? Die Wende kam eigentlich so, das kam so langsam. Manus hat ein immer größeres Bewusstsein für diese Sache und fing an, sich zu, ich sag mal, zu beschweren. Warum habe ich denn das hier? Warum habe ich diese Scheißdiagnose? Ja. Er konnte es einfach nicht verstehen und wir konnten es ihm auch nicht richtig erklären. Also ich habe da so eine gewisse, weiß nicht, so eine Verantwortlichkeit gefühlt, mal herauszufinden, wo kommt denn das eigentlich her? Und dann hatten wir letztes Jahr auf meiner Seite der Familie leider einen, eine Person auf der Seite meiner Familie hat eine sehr schlechte psychische Phase letztes Jahr mit Depression und Angst. Eine Person, wo ich nie gedacht hätte, das ist stark und super im Leben, erfolgreich und so, total zusammengeklappt, was mir sehr viel Angst gemacht hat und mich bewegt hat, mich intensiver mit dem Thema ADHS als Erwachsene zu beschäftigen, weil ich viel über Kinder gelesen habe, aber nicht über Erwachsene. Und in diesem Zusammenhang bin ich darauf gestoßen, diese Information, ADHS ist so ungefähr zu 80% vererblich. Und das H steht ja für Hyper, also für diese Wildheit oder dieser Drang, ständig was zu tun. Und da habe ich dann gelesen, dass diese Unruhe, die Kinder ja verspüren und die zum Ausdruck kommt in einem wilden Verhalten, die ändert sich bei Erwachsenen in eine innere Unruhe. Also, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, was tun zu müssen, dass man Schwierigkeiten hat, sich zu entspannen, dass man von einem Projekt zum nächsten wandert, dass man von einem Partner, von einer Beziehung zum nächsten hüpft. Also so Sprunghaftigkeit, immer weiter, schneller, so. Und da ist auf einmal so, wow, das war so ein Augenöffner für mich. Da habe ich so gedacht, das bin ich ja. Da ist irgendwas, das muss ich mir näher angucken. Und dann habe ich angefangen, mich ernsthaft mit dem Thema ADHS bei Erwachsenen zu beschäftigen. Habe angefangen, in sozialen Medien zu recherchieren. Immer mehr Menschen öffnen sich, es gibt immer mehr Instagram-Accounts und so weiter, wo es um das Thema geht. Und bin dann auf Menschen gestoßen, erfolgreiche Leute, Selbstständige, wie sagt man, CEOs, whatever, die sich öffnen und erzählen, hey, ich habe gerade eine ADHS-Diagnose bekommen und alles macht jetzt Sinn. Und einfach erzählen, wie sie sind, was denen Schwierigkeiten gemacht hat. Und ich habe halt einige Dinge da gelesen und ich bin zusammengebrochen. Also ich habe geheult. Es war so, als ob sich irgendwie, ich auf mein Leben zurückgeguckt habe und habe gesagt, was ist denn das für ein Leben? Das war ja nicht meins. das war richtig krass. Und habe mich dann entschieden, die Diagnose zu untersuchen, ob ich die Diagnose auch habe. Ja.
Du hast die Diagnose, können wir vorwegnehmen. Der Test war positiv bei dir. Was hat das mit dir gemacht? Also einmal in Bezug auf deinen Sohn, weil ihr jetzt ja auch was habt, noch mehr, was ihr teilen könnt in der Familie, aber auch mit dir im Rückblick einfach auf dein Leben, auf deine Kindheit, auf deine Jugend.
Also ich habe es ja auch gemacht, um herauszufinden, also um Manus irgendwie zu stützen. Und als ich ihm das gesagt habe, Also das war wirklich so ein schöner Augenblick für ihn. Ich habe richtig ihm angesehen, als er gedacht hat, wow, ich bin jetzt nicht mehr alleine hier in der Familie damit. Und er hat mir auch im Zuge dieser ganzen Geschichte hier, er meinte irgendwie so, boah, Mama, ey, wenn du das hast, ja, und mit deinem Leben und mit deinem coolen Job, also ich habe einen Job mit so relativ viel Verantwortung und du hast ein Haus und dann hast du auch noch ein cooles Auto. Ich fahre ein großes Auto. Das ist sehr wichtig für kleine Jungs. Also wenn du das kannst, dann kann ich auch ein gutes Leben haben, ja. Also es war einfach, das war der schönste Satz, den er so gebracht hat, weil auf einmal wurde ich von einem, ich sag mal nur Mama, ja, wurde ich für ihn zu einem Rollenmodell, zu einem Vorbild in dieser Geschichte. Und das ist das, was ich mir so zum Auftrag, das ist mein Calling, mein Lebensauftrag, ne? Ich werde ihm den Weg ebnen, damit ADHS für ihn kein Problem ist in seinem Leben, sondern er die Stärken nutzen kann, die auch in dieser Diagnose liegen, weil es ist ja nicht alles schlecht, ganz im Gegenteil. Für mich war das das war ja Anfang diesen Jahres, also jetzt 10 Monate her, dass ich die Diagnose bekommen habe. Und also für mich, ich bin immer noch im Prozess, ne? Es sind so verschiedene Stadien. Das ist so wie wenn du irgendwie so ein Breakup hast mit deinem Boyfriend. Du gehst so durch so verschiedene Stadien. Erstmal Erleichterung, Erlösung, Glücksgefühl, dann tiefe Täler der Traurigkeit und ja, so einfach auch eine Wut irgendwie über all das, was im Leben passiert ist, was man vielleicht hätte umgehen können, wenn man gewusst hätte, was los ist. Ne? Also ich war ja, meine Eltern haben immer gesagt, oh, du warst so ein wildes Kind. Wild wie der Septemberwind, der Monat, in dem du geboren bist. Und ja, es stimmt, ich war echt wild. Also ich war so Pippi Langstrumpf wild. So, ich gehe einfach mal auf eine Koppel, da steht ein Pferd, was ich cool finde. Ich setze mich drauf und reite auf diesem Pferd, was ich nicht kenne. Also, und macht das dann halt. Und also eine Mischung aus Ronja Räubertochter und Pippi Langstrumpf. Also, ist total krass, ne? Ich habe echt krasse Sachen in meinem Leben gemacht. Ich war wild. Ich war, ja. Aber damals in den 80er, 90er Jahren, da gab es halt alle möglichen anderen Begründungen, warum man so ist, wie man ist, ne? Was ich immer deutlich gespürt habe, war so, ich bin nicht eine von euch mäßig, ne? Mit den anderen, so, mit den anderen Kindern. Immer schwierig, aber ich hatte immer so meine richtig guten Freunde, so. Das ist mein Glück. Ich habe Lebensfreunde, ne? Die mich jetzt jahrzehntelang begleiten, die mich sehr gut kennen und die mir immer meine Ausraster und die komischen Sachen an mir immer verziehen haben, weil sie mich so gern haben, Gott sei Dank. Und das hat mich gut durchs Leben gebracht und das hat mir so geholfen, ne? Aber es ist ein ganz krasser Prozess jetzt, in dem ich bin und ich lerne gerade viel und ja, ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Es ist, wie es ist. Ich habe mich gut geschlagen im Leben. Aber ich habe auch viele Strategien entwickelt, um durchs Leben zu kommen, die halt nicht so ganz super sind, ne? Und das versuche ich jetzt gerade so aufzuarbeiten. Ich kann mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel, wie das ist, wenn man ADHS hat. Und also es ist ein Spektrum. Also wie gut du durchs Leben kommst, ist halt abhängig davon, was für eine Struktur du als Kind hattest zum Beispiel, wie deine Erziehung war im Elternhaus, also wie viel Unterstützung und Verständnis du zu Hause bekommen hast. Kinder mit ADHS, die kriegen ja viel, viel mehr Negativität im Laufe ihres Lebens entgegengeworfen. Die werden viel, 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 viel mehr ausgeschimpft. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, 20.000 Mal mehr Schimpfe als normale Kinder, ne? Also man wächst auf und kriegt eigentlich die ganze Zeit zu hören, mit dir stimmt irgendwas nicht, du bist falsch, du bist dies, du bist das, ne? Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ich wollte ein Beispiel. Ich wollte dir, ja, ich wollte, genau. Also dieses Selbstbild, da ist irgendwie immer was falsch mit einem oder man ist sehr selbstkritisch auch, ja, man ist nie gut genug. Also ja genau, es ist ein Spektrum und es kommt darauf an, wie du durchs Leben kommst, wie deine Voraussetzungen sind. Was auch mit reinspielt, ist natürlich, dass es natürlich mitgeboren so deine Intelligenz auch in die du halt meistens ja mit Christian zu Hause, ne? Und wie die Eltern dich durch die Schule bringen. Und da habe ich eigentlich im Großen und Ganzen habe ich sehr gute Voraussetzungen gehabt, um durchs Leben zu kommen. Aber es gibt natürlich viele, die leider nicht diese Voraussetzungen haben. Und das sind halt die, die irgendwie dann so durchs Netz fallen und auffallen, ne? Die halt keinen Job finden, arbeitslos werden, vielleicht Sucht entwickeln, was auch immer, oder? Suizid halt später im Leben, ne, wenn es unentdeckt bleibt. Ich bin, also Menschen mit ADHS sind ja alle unterschiedlich, ne? Also nur weil wir das gemeinsam haben, heißt das ja nicht, dass man uns alle in eine Box oder in einen Topf schmeißen kann, ne? Wir sind genauso unterschiedlich wie alle, die normale Gehirne haben. Und zum Beispiel mein ADHS, ich bin sehr, sehr stark auf dem H, was für Hyper steht, ne? Also dieses, ich muss die ganze Zeit machen, ich muss das schaffen, Projekt, 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 Neues, 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 springen, springen, springen. Also da ist, ich habe immer Dampf und wie sagt man, Speed sozusagen. Und das ist schwierig, das muss gemanagt werden, aber das ist auch wirklich meine Superpower, und hat mir auch geholfen, dahin zu kommen, wo ich heute bin. Die Schwierigkeiten sind dann zum Beispiel, dass ich viele Dinge nicht zu Ende bringe. Wie man manchmal in meinem Haushalt sehen kann. Angefangene Projekte, die dann irgendwann vergammeln oder Sachen, die nie weggeräumt werden, was weiß ich. All das habe ich zum Beispiel in meinem Job super im Griff, ne? Also ich bin der strukturiertste Mensch in meinem Job. Das war meine Überlebensstrategie. Claire, du musst perfekt vorbereitet sein. Im Grunde musst du perfekt sein und du musst mega strukturiert sein. Weil wenn du das nicht bist, merken die anderen, dass du anders bist und du fällst sozusagen durchs Netz. Das habe ich gelernt im Laufe meines Lebens. Das hilft mir jetzt im Job. Ich hab eine Aufgabe, wo ich sehr strukturiert arbeiten muss. Zu Hause kann ich das nicht so richtig durchführen. Zu Hause ist schwierig für mich. Ne? Und dieses H macht halt, dass ich immer wieder neue, ich sag mal, Dopaminkicks brauche, immer wieder neuen Input, immer wieder neue Projekte. Und ich sehr schlecht darin bin, zu spüren, wann jetzt auch mal gut ist. Weil ich kann mich ja nicht entspannen. Ich habe Schwierigkeiten, runterzukommen, mich zu entspannen. Und deswegen ist mein ADHS auch wirklich so richtig zum Ausdruck gekommen, jetzt hier erst mit 40, 41, weil man ist verheiratet. Man hat Haus, man hat drei Kinder, also ich habe drei Kinder, ja. Job mit viel Verantwortung und so weiter und so weiter. Und ein Garten, wo der Rasen noch geschnitten werden muss und ein Haus, was sauber gemacht wird. Und die Liste wird immer länger, länger, länger. Und das Kartenhaus wird immer höher gebaut. Und mit ADHS, du bist echt extrem schlecht darin zu sagen, jetzt reicht's auch mal. Ich kann nicht mehr, ne? Dann schalten wir halt noch einen Gang hoch. Das ist halt meine Stärke, aber das ist auch meine Schwäche. Und das ist halt das, mit dem ich jetzt navigieren muss. Ich muss herausfinden, wie kann ich diese Superpower, dass ich immer noch einen drauflegen kann, wenn alle anderen schon schlapp machen und nicht mehr können, kann ich das nutzen, ohne dass ich vielleicht ein Burnout da im Horizont steht, ne? Und ich irgendwie mich wegen Stress krank melden muss.
Ist das eher üblich, glaubst du, oder kannst du aus Erfahrung sagen, dass die Eltern sich dann auch testen? Weil für mich ist das zum Beispiel was völlig Neues. Wenn ich das mitbekommen habe, bislang war das immer nur das Kind, aber es nicht, dass es in der Familie oder ich teste mich auch, ich habe es auch. Wie ist das?
Also jetzt bewege ich mich ja mittlerweile viel in ADHS-Kreisen. Ich nehme teil in so Netzwerktreffen und so. Also ich treffe ja auf Menschen, die jetzt also spät diagnostiziert sind und es ist sehr unterschiedlich, wie der Weg ist. Also einige haben das gemacht, weil ihre Kinder diagnostiziert worden sind und dann, so wie ich, herausgefunden haben, okay, da könnte irgendwas sein. Bei manchen ist es aber auch umgekehrt, dass sie halt vielleicht psychisch irgendwie sich sehr krank gefühlt haben, Depressionen hatten, sich, ja, also all diese Anzeichen hatten irgendwie für ADS und dann drauf gekommen sind oder drauf gestoßen wurden und dann erst ihre Kinder anschauen und sagen, wenn ich es habe, das würde vielleicht auch erklären, warum du diese und jene Herausforderung hast. Also das ist sehr unterschiedlich. Ich habe Menschen getroffen, die diagnostizierte Kinder haben oder glauben, dass ihre Kinder was haben, die sich nicht selber testen lassen. Und das ist echt, das ist ja auch nicht mal einfach so, ne? Also das ist wirklich, das ist Leben, das kann dein Leben umwerfen, so, ne? Und ich kann das verstehen, wenn man das nicht möchte. Weil deine ganze Identität, die du dir über Jahrzehnte aufgebaut hast, in Frage gestellt wird oder bröckelt. Ich kann das verstehen, wenn man das nicht macht. Was ich nicht verstehen kann, ist zu, ich sag mal, verneinen, dass das Kind das eventuell hat. Ich finde, man hat als Eltern die Pflicht, seinem Kind alle Hilfe zu geben, die verfügbar ist, wenn man die Vermutung hat, dass da eine Diagnose ist oder dass da eben ADH ist.
Es ist also quasi nicht etwas, was man nur verteufeln kann oder sollte. Du hast ja auch schon von quasi ja, Superpower gesprochen. Das, was die Diagnose ist, macht auch einen Teil der Persönlichkeit aus, die halt ja, einfach Durchhaltevermögen hat, kreativ ist und stark ist. Gibt es prominente Beispiele?
Also es gibt viele Beispiele, man sich auch leicht googeln kann, aber wenn ich einige nennen kann, ist zum Beispiel, also Jamie Oliver, der Koch aus England, hat es Simone Biles, die Athletin aus den USA, Justin Bieber, Paris Hilton. Ich habe neulich hat mir jemand erzählt, Donald Trump hat es auch, was fand ich eher abschreckend. Aber okay, es ist, viele Menschen haben es, und das sind jetzt nur ein paar Beispiele aus dem Entertainment-Bereich, ne? Es gibt auch, ich sag mal, Entrepreneurs, also Leute, die fantastische, ich sag mal, Imperien aufgebaut haben, Business-Leute, viele Selbstständige haben es, ne? Sagt man. Und ich kann ja jetzt nur das wiedergeben, was ich jetzt auch so rundherum lese und höre. Es ist ja auch nur mein, ich sag mal, ein gesundes Halbwissen. Aber es kommen immer mehr Leute, die das auch aktiv sagen. Also zum Beispiel Paris Hilton ist so eine, die sagt, ja, ich habe das. Ja, und das hat mir die und die Herausforderungen und Schwierigkeiten gegeben, aber auch diese Stärken. Es werden immer mehr Filme oder Inhalt wird produziert. Der Wert darauf legt oder darauf schaut, okay, wie kann man das umdrehen? Diese Stärke, die man hat, wie kann man das zu einer Power machen? Und das finde ich ist ein total wichtiger, gesunder Prozess für uns Menschen, dass man halt Leute, die ein kleines bisschen anders sind, gucken, wie können die denn mit ihrem Anderssein beitragen zur Gesellschaft, zum Freundeskreis, zur Schulklasse, zum Arbeitsplatz, anstatt es zu verteufeln und dass wir es nicht haben wollen.
Wenn jetzt Eltern vermuten, mein Kind könnte auch ADHS haben, was würdest du raten?
Also, wenn man die Vermutung hat, dann finde ich, hat man die Pflicht auch herauszufinden, ob es so ist. Das ist echt mein Herzensappell an alle Eltern mit dem Verdacht. Ich glaube, es ist richtig gut, sich sehr gut vorzubereiten auf die Gespräche, weil das Wissen über ADHS ist halt nicht super gut bis jetzt, auch bei vielen Fachkräften und bei vielen Ärzten noch nicht super gut. Und ich kenne jetzt den Weg in Deutschland nicht, aber ich würde immer empfehlen, sich erstmal genau zu informieren, was sind denn die typischen Kennzeichen dieser Diagnose, aufzuschreiben, wo man sein Kind erkennt, Beispiele geben zu können, ja, und dann eine Fachkraft aufzusuchen, die sich wirklich spezifisch davon Ahnung hat und damit beschäftigt. Eltern, die wissen, also wo das Kind diagnostiziert sind, Familien, die stehen ja vor einer riesengroßen, ich sag mal, Herausforderung, das Familienleben so einzurichten, dass es sowohl gut ist für das Kind mit der Diagnose, aber auch für alle anderen Beteiligten in dieser Familie. Und ich würde sagen, Kommunikation ist echt das Allerwichtigste. Also auch das Kind mit einzubeziehen, ne? Also wenn es älter wird, die Bedürfnisse, sich zu informieren über die Diagnose, was hilft, welche Maßnahmen kann man ergreifen, die nicht nur Medizin sind, um dem Kind zu helfen, ne?
Dennoch gibt es ja auch viele Menschen oder Eltern, die sagen, ich möchte auf gar keinen Fall, dass mein Kind Medikamente bekommt. Ich möchte, dass das sich irgendwie natürlich oder quasi verhaltenspsychologisch verändert oder dass wir das Leben mit ADS so in den Griff kriegen. Findest du es in Ordnung, wenn man sagt, wir lassen es quasi auswachsen oder wir machen nichts?
Nee, also ich finde das zu gefährlich, ehrlich gesagt, weil ja, das sind wir wieder an diesem Scheideweg, ne? Gehen wir nach links oder gehen wir nach rechts? Ich sage ja nicht, dass wenn man nichts macht, dass das Leben schrecklich wird, weil bei mir wurde ja auch nichts gemacht und mein Leben ist bis jetzt also eigentlich ganz gut verlaufen, zumindest auf der Oberfläche, ne? Wenn man ein bisschen tiefer geht, dann kann ich ja erzählen, was nicht gut gelaufen ist für mich und was schwierig war für mich. Man muss sich halt einfach darüber im Klaren sein, dass wenn man das unbehandelt lässt, also dann zum Beispiel Kinder fangen an, sich selbst zu medizinieren, zum Beispiel mit Marihuana, was ja einen beruhigenden Effekt hat und ganz besonders für Leute mit ADHS einen sehr beruhigenden Effekt hat. Man ist, weil man ja dieses Dopamin nicht hat, was einem. Also wir brauchen viel mehr Reize, um Glücksgefühle zu empfinden, ja. Das kann ja dazu führen, wenn man älter wird, dass man viel risikobereiter ist, dass man gefährlichere Sachen macht als Jugendlicher, als junger Mensch. Also man hat vielleicht eine Tendenz dazu, sein Leben schneller aufs Spiel zu setzen, unwissend, weil das halt einen Kick gibt. Viele machen ja auch Extremsport und so, ne? Und pressen sich immer zum Äußersten, weil sie dann erst sich spüren können und diese Genugtuung kriegen, ne? Da ist eine Gefahr, dass man seine Schule nicht gut schafft, nicht gut durchkommt, dass man nicht die Ausbildung kriegt, die man intelligenzmäßig auf jeden Fall abschließen könnte. Ja, und dann alle die Folgen, die dann dahinter stellen. Dahinter kommen, ne? Mit Arbeit und so weiter, soziales Umfeld, selber eine Familie aufbauen zu können und so weiter und so weiter. Und dann natürlich auch die Dinge, die zusammenhängen mit ADHS, also Depression und Angst, ne? Und da finde ich, da hat man einfach natürlich eine Verantwortung als Eltern, dem Kind das Kind in die richtige Bahn zu leiten. Das würden wir ja auch machen, wenn das Kind eine, ich sag mal, Krebsdiagnose kriegen würde. Also die wenigsten Eltern würden ja sagen, nee, mal schauen, was passiert. Wir machen mal einfach nichts. Nein, natürlich kämpft man dafür, dass das Leben weitergeht und dass das Kind gesund ist und ein tolles Leben bekommt.
Warum glaubst du, ist ADHS irgendwie noch so tabu behaftet? Warum schämen sich da viele drüber zu sprechen? Warum glaubst du, ist das gerade so, ja, so schwierig für viele, was ja viele andere Sachen auch noch mal erschwert? Wenn man nicht drüber spricht, nicht offen damit umgeht, muss man geheim halten, sich verstecken. Das erschwert vieles ja noch mehr. So wie du jetzt erzählst, denke ich, ist der beste Weg, offen darüber zu sprechen und total offen auch mit der Welt umzugehen. Warum glaubst du, fällt das vielen so schwer?
Das ist halt immer einfacher, sich zu etwas zu verhalten, was halt körperlich ist, ne? Also was man irgendwie fixen kann, ne? Man kann was geben und ja, man kann auch eigentlich nicht so richtig was dafür, dass man es bekommen hat, weißt du? Also wir können uns leichter damit abfinden, wenn es ein gebrochener Arm ist oder eben Diabetes oder alles mögliche andere. Was im Kopf passiert, ist halt mit Scham verbunden, wie du sagst, ist so ein bisschen schräg, ne? Ist so ein bisschen psycho, so bist nicht ganz sauber da oben, so, ne? Also ja, ist ja einfach so. Und ich kann das verstehen. Ich kann das und mir ging es genauso. Mir ging es ja so, genauso als unser Sohn, also als die ersten Zweifel an oder Ideen da kamen, er könnte das haben. Ich hatte eine große Abwehr dagegen. Mir ging es auch so, als er Diagnose bekommen hat. Ich habe das sozusagen, ich habe das mit Tränen in den Augen meinem Chef erzählt, weil das so ich war so schamerfüllt und ich habe auch gedacht, oh Gott, was passiert jetzt? Und das ist ja alles so schrecklich, ne? Jetzt bin ich an einem Punkt, 3 Jahre später, ich erzähle das den Leuten am Fußballplatz, ne? Also ist mir wirklich egal. Natürlich mit Respekt davor, dass das mein Sohn ist und ich nicht sein Leben und seine Diagnose ausbreite. Aber ich erzähle das offen, wenn das angebracht ist. Und ich habe einfach festgestellt, durch dieses Teilen und diese Offenheit, da haben sich so Türen geöffnet. Die Leute werden soft. Und richtig viele sind zu mir hingekommen und sagen, ja, Claire, weißt du was? Ich glaube, bei uns ist auch irgendwas. Und wie habt ihr das dann gemacht? Und wie habt ihr das dann erlebt? Und wir haben die und die Schwierigkeiten. Und es ist echt auf einmal, man sieht auf einmal alles um sich herum, so wie wenn du schwanger wirst und auf einmal siehst du nur noch Schwangere. Also, und ja, das ist einfach dieses Tabu, was ich so gerne, es soll ja nicht so ein, es soll ja nicht so ein Larifari-Thema werden oder so, weil es ist, also man darf das nicht, ja, runterspielen, ne? Es ist wirklich eine krasse Diagnose, aber die Tabus und die Stigmatisierung, die helfen auf keinen Fall. Und genauso ging es mir auch, als ich selber die Diagnose bekommen habe. Ich habe mich so irgendwie auch geschämt und aber ich hatte solche Angst, so, wie soll ich das denn erzählen und wem soll ich das? Ich habe das wirklich so peu à peu nur so den besten Freunden so ganz vorsichtig erzählt. Und auf dem Arbeitsplatz habe ich wirklich lange gewartet. 6 Monate oder so. Ich hatte Angst, also werde ich jetzt gefeuert oder was, ne? Denken die, dass ich meinen Job nicht mehr machen kann? So, solche Sachen haben mich mal beschäftigt. Aber jetzt denke ich so, wieso? Ich habe es doch immer toll gemacht, ohne dass ich von der Diagnose wusste. Jetzt weiß ich, was ich für Schwierigkeiten habe. Ich kann damit arbeiten. Ich finde, dass ich jetzt, wo ich aktiv damit arbeite, besser geworden bin. Ich finde, ich bin besser Mitarbeiterin geworden. Ich hoffe, mein Chef kann das bestätigen. Ich denke schon. Also man kann einfach, ja, man kann es auch umdrehen. Es muss nicht immer negativ sein, ne?
Ein schöneres Schlusswort könnte es nicht geben. Vielen, vielen Dank, Claire, für das tolle Gespräch, für deine Offenheit. Ich finde, du wirkst sehr gelöst, du wirkst sehr mit dir im Reinen, auch wenn du sagst, du musst dich da ja auch noch selber finden. Ich finde, du wirkst so, als hättest du dich gefunden und als hättet ihr für eure Familie auch wirklich den besten Weg gefunden. Vielen, vielen Dank dafür und danke für das tolle Gespräch.
Ich danke dir auch, Nicole.
Und euch danke ich fürs Zuhören. Das war's schon wieder mit der neuen Folge von Mama Lapapp. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt mir gerne auf Instagram bei mamalapapp.podcast. Dort gibt es nämlich auch immer extra Infos zu den nächsten Folgen, schon ein paar kleine Trailer und Auszüge und viele, viele gute Tipps, damit der Elternalltag wieder ja, leichter zu handeln und schöner wird und das Muttersein auch einfach nicht alles übernimmt. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und bitte niemals vergessen, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen. Bis bald!
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.